Liebe Gemeinde, manche Fragen in den Texten der Bibel kann man nur verstehen, wenn man für einen Moment vergisst, was man eigentlich bereits weiß. Manche Geschichten, besonders in der Adventszeit und Weihnachten, muss man hören, als wisse man gar nicht, dass Jesus der Messias war, als wisse man nicht, dass Johannes tatsächlich der Vorbote Jesu war, der den Jesaja angekündigt hat, aber der selbst nicht der Messias war. Man muss so hören, als kenne man den Fortgang der Geschichten nicht, als wisse man noch nicht, dass Jesus am Kreuz sterben werde und dass Gott ihn auferwecken werde. Die Bibeltexte im Advent für dieses Jahr sind ein Beispiel dafür, dass wir die Tradition für einen Moment vergessen müssen, um zu verstehen, warum es für die Menschen so wichtig war, Jesus richtig einzuordnen. Wenn wir voraussetzen, Jesus war der Messias, der kommende König, der angekündigte Spross aus der Wurzel Jesse, so ist nicht so leicht verständlich, warum es in unserem Evangelientext aus Matthäus 3 darum so wichtig war, ihn als den kommenden Gottessohn zu verständlich zu machen und ihn von Johannes dem Täufer abzusetzen. Denn darum geht es unserem heutigen Evangelientext im Matthäus-Evangelium. Der beschreibt, dass es nicht klar war, wer Johannes, wer Jesus für die Zeitgenossen von beiden war. Es war nicht klar, was für ein Prophet, ein guter, ein wahrer Prophet oder ein falscher Prophet dieser Johannes der Täufer ist. Und es war ambivalent oder unklar, auch für Jesus. Für wen sollen wir ihn halten? Ist das einer der vielen Prediger, die falsch predigen, oder ist das ein wahrer Prophet? Im heutigen Evangeliumstext, den diese Fragen umtreiben, geht es genau darum zu erklären, dass Johannes der Täufer ein Vorbote ist. Einer, der wie der zweite Jesaja im Jesaja-Buch ruft, in der Wüste ruft und dann eben die Menschen bekehren will, der aber selber nicht wert ist, die Schuhe zu tragen, dem, der kommen wird. Daraus entnehmen wir für diese Zeit, für die Menschen zur Zeit Jesu und in der Gemeinde, für die der Matthäus sein Evangelium geschrieben hat, war es wichtig, noch einmal klar zu machen, dass Jesus wirklich derjenige war, der Prophet, den Johannes verkündigt und auf den er hingewiesen hat und darüber hinaus vielmehr der Messias. Was ist es also mit diesem Johannes als Prophet? Warum ist es so wichtig, von Johannes zu sagen, dass er ein Prophet ist? Und in welcher Tradition der Propheten zeichnet ihn der Evangelist Matthäus? Matthäus zeichnet Johannes in der Tradition des Propheten Elia. Wie Elia, so ist auch Johannes in der Wüste unterwegs. Er trägt einen Kamelhaarmantel, er lebt von wildem Honig und Heuschrecken. Er ist einer, der sich zurückgezogen hat aus der Gesellschaft und der einen kritischen Kommentar zur Gesellschaft abliefert. Diesen Kommentar tut Buße, kehrt um, den stellt er ganz bewusst heraus und die Taufe des Johannes hängt mit dieser Buße zusammen. Also Johannes ist ein Prophet und er steht in der Prophetentradition der Unheilspropheten. Ich taufe euch nur mit Wasser, sagt er, zum Zeichen der Umkehr. Der nach mir kommt, ist viel stärker als ich und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen oder sie zu tragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer taufen. Aus dieser Perspektive wird die Hierarchie der Propheten völlig klar. Elia an der Spitze, dann wird eben Johannes kommen und auch er wird aber nur auf Jesus hinweisen als einen Propheten. Für uns aus dem Rückblick als Christen im 21. Jahrhundert ist das völlig klar. Es ist klar, wer dieser Jesus von Nazareth ist, dass er weit über dem Propheten Johannes steht. Doch die Zeitgenossen Jesu hatten diese Hierarchie nicht in dieser Weise vor Augen. Für sie konnte Jesus durchaus auch einer von vielen in der Reihe der Propheten sein. Irgendeiner. Der Johannes der Täufer war ein anderer. Und so eben war auch Jesus irgendein Prophet. Wenn wir versuchen, unser Wissen über Jesus für einen Moment zu vergessen, dann wird uns klar, wie schwer es für die Menschen in der damaligen Zeit war, zu verstehen, wer er war und die Kategorien recht zu begreifen. Es war unklar, wer dieser Jesus war, neben all den Anwärtern, neben all den anderen Propheten. Die Evangelien klären die Frage, ob man ihn als Prophet zu verstehen hat oder als Messias, das heißt als König, und sie einigen sich in unterschiedlicher Weise auf diese Titel. Matthäus beharrt in seiner Einleitung ganz stark auf diese Prophetenzüge Jesu. Warum? Warum ist es so wichtig, dass einer als Prophet kommt, als Lehrer? Das ist, was für Matthäus in seiner Tradition das Eigentliche an Jesus ausmacht. Er war eigentlich Lehrer. Er wollte die Menschen einladen zu einem neuen Leben mit Gott. Der politische Anspruch, auch König, Messias zu sein, tritt dem gegenüber zurück. Er ist sehr viel stärker im Matthäus-Evangelium ein Lehrer, wie der Prophet Elia ein Lehrer war oder der Prophet Johannes der Täufer. Es ist vielleicht für uns wichtig, in diesem Zusammenhang zu sagen, dass es viele Lehrer gab, nicht nur den Johannes den Täufer, sondern dass wir gerade in der Mitte des 20. Jahrhunderts mit der Archäologie herausgefunden haben, dass es viele Anwärter gab, die in ganz ähnlicher Weise solche Ansprüche vertreten haben. Einer davon saß etwa 20 Meilen, 30 Kilometer von Jerusalem entfernt und hatte sich mit dem dortigen hohen Priester entzweit. Sein Name ist der Lehrer der Gerechtigkeit. Er ist in Qumran, in der Toten Meer, beheimatet und hat selber dort Schriften verfasst. Er hat teilweise die Propheten neu ausgelegt und hat erklärt seinen Jüngern, wie die Prophetenschriften zu verstehen sind, welche Besonderheiten gelten müssen. Es war eine besonders, wir würden vielleicht sagen, puritanische Gemeinschaft mit einer Trennung zwischen Männern und Frauen. Das wissen wir aus den Friedhöfen dort. Und wir wissen, dass diese Menschen in Qumran etwa die Schriften sehr extrem ausgelegt haben. Insofern sind sie schon ein Beispiel für diese große Irritation, die es gegeben hat. Wie muss man heute als Prophet auftreten? Wie muss man die Propheten interpretieren? Und Jesus steht in diesem Spannungsfeld und genauso steht Johannes der Täufer in diesem Spannungsfeld. Viele Menschen wollten wissen, wie sie denn heute als unter der römischen Besatzung in Judäa einen Gott zu glauben hatten und was denn eigentlich das Eigentliche an diesem Glauben des Judentums, an den Gott des Exodus, der Herausführung aus Israel und der Hineinführung in das Land, was da eigentlich dran war und wie sie sich zu verhalten hatten, nicht nur gegenüber den Römern, auch im Alltag, welche Gesetze gelten sollten, welche nicht. Die Schärfe im Ton des Evangeliums an diesem Sonntag macht ein bisschen deutlich, wie erbittert die Grenzen zwischen diesen verschiedenen Propheten und Lehrern verlaufen sind. Der Lehrer der Gerechtigkeit etwa, der nicht genannt ist in Qumran, den wir aber aus den Texten dort kennen. Hier sind es die Pharisäer und Schriftgelehrten und Sadduzäer. Das sind zwei Gruppen im Judentum, ganz ähnlich wie die wir in Qumran gefunden haben, die ihre Interpretationen haben, die ihr Verständnis des Judentums haben und sie verkündigen. Und sie werden zurückgeworfen, der Hauptpunkt zurückgewiesen. Der Hauptpunkt des Vorwurfs ist, dass die Sadduzäer und Pharisäer nicht erkannt haben, dass jetzt die Zeit zur Umkehr ist. Johannes der Täufer wird als positiver Prophet hervorgehoben, weil er erkannt hat, jetzt ist es Zeit umzukehren. Und er ist ganz deutlich, hier reicht es nicht hin, dass wir uns auf unsere Vorfahren, auf Abraham als unseren Vater berufen. Es ist nicht eine Frage der Abstammung. Buße ist eine immer neue, in jeder Generation neu zu erfolgende Hinwendung zu Gott. Eine Abwendung von Sackgassen, eine Veränderung des Weges, eine Hinwendung zu Gott. Ich gehe auf diese Buße als eigentliche Vorausbedingung, um zum Glauben zu kommen, gleich noch einmal ein. Zunächst nur noch mal ein paar Bemerkungen zum Vergleichen und Einordnen. Um herauszufinden, wer der rechte Lehrer ist, was die rechte Interpretation war, mussten die Menschen vergleichen und Maßstäbe finden. Dieser Prozess des Vergleichens, den wir hier in unserem Evangelium gleich in Kapitel 3 massiv am Anfang haben, im Matthäus-Evangelium, der gilt ja auch bei anderen eigentlich allen Lernprozessen des Menschen. Alles Verstehen, insbesondere das Verstehen von Geschichte, braucht ja Vergleiche. Wir müssen Vergleichsgrößen benennen, sonst können wir unsere Welt nicht verstehen. Und deshalb ist es sehr logisch, dass das Matthäus-Evangelium Jesus als Propheten verkündet. Als Prophet in einer langen Reihe, als Lehrer in einer langen Reihe. Vielleicht kennen Sie ja auch das Gefühl aus dem Alltag, wenn Sie einen Menschen sehen und dran denken, ah ja, so eine Verhaltensweise habe ich da und da schon gesehen. Das ist genau diese Verhaltensweise. Oder diesen Satz habe ich in leichter Variation schon einmal gehört. Manchmal nennt man solche Situationen, die man bereits gekannt hat mit dem französischen Wort déjà vu, eine Wiederholung eines Ereignisses, manchmal unter anderen Umständen. Nur über das Vergleichen können wir verstehen. Alles Verstehen vollzieht sich im Vergleichen. Nur weil wir sagen können, das habe ich schon einmal gesehen, aber das und das im Detail ist anders, können wir verstehen. Auf diese Weise versuchen Historiker, Ereignisse einzuordnen per Analogie, durch Ähnlichkeit mit anderen Ereignissen, die schon einmal passiert sind. Und genauso schreiben wir ja heute auch unsere Geschichte persönlich und im politischen Klima unseres Landes, indem wir unsere Situation mit anderen Situationen vergleichen und fragen, was für eine Bedeutung sie hat. Ich denke so an die Geschichte Deutschlands, in der Geschichte dieses Volkes, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Wir vergleichen Effekte, wir vergleichen Kriege in anderen Ländern. Immer wieder vergleichen wir und fragen uns, wie wird es denn diesmal ausgehen? Haben die Unheils- oder die Heilspropheten recht? Und in diesem Spannungsfeld, wie wir das heute erleben, als Menschen, die in den USA leben, vielleicht fragen wir uns, wie der Krieg in Afghanistan, der Krieg in Irak ausgehen wird, was passieren wird, haben die Unheilspropheten, haben die Heilspropheten recht. Und genau in diesem Spannungsfeld müssen wir unseren Text in Matthäus 3 verstehen. In diesem Fall ruft der Matthäus durch seinen Johannes, den er auftreten lässt und von dem er berichtet, zur Buße auf. Zur Rückwendung, zur Hinwendung zu Gott. In diesem Zusammenhang ist es eben auch interessant, noch einmal darauf hinzuweisen, dass wenn wir in unserer Bibel 4 Evangelien finden, dass wir dann auch 4 verschiedene Bilder von Johannes dem Täufer, von Jesus finden. Und dass dieses Bild des Lehrers, das im Matthäus-Evangelium so wichtig ist, so prominent ist, das hängt eben damit zusammen, dass Matthäus für eine Gemeinde schreibt, in der dieser Begriff des Propheten so bekannt und so vertraut war und in der die sich so stark mit dieser prophetischen Tradition und ihrer Herleitung aus dem Geschlecht Davids kommt, dieser Jesus, identifiziert haben. Also wir verstehen, dass das prophetische Element hier, das Lehrerelement so wichtig ist. Andere Evangelien betonen andere Elemente in der Christologie, der Rede von Jesus. Dass die 4 Evangelien nicht zum exakt deckungsgleichen Ergebnis kommen, das ist eine Erkenntnis, die die Theologie zuerst eher als belastend empfunden hat. In den 60er Jahren hat ein Kollege aus Tübingen, Ernst Käsemann, einmal darauf hingewiesen, dass man das auch sehr positiv sehen kann. Die Vielfalt unserer Kirchen, unserer christlichen Kirchen, ist eigentlich schon angelegt in der Vielfalt des Neuen Testamentes. Wir haben 4 Evangelien. Wir haben viele Paulusbriefe und andere Briefe, die Dinge mit leichter Variation sehen. Und wir können es auch als positiv verstehen, dass wir eine Vielfalt von Traditionen haben, dass Jesus in verschiedener Weise verstanden wird in jedem der 4 Evangelien und dass entsprechend auch Christen heute in ihrer Nachfolge unterschiedliche Aspekte Jesu betonen und hervorheben und sich ihnen besonders verpflichtet wissen. Aber nun zur Buße, die ja dann doch in unserem Abschnitt so eine bestimmte, besondere Rolle spielt. Johannes ruft auf zur Buße und wir lesen das am zweiten Sonntag im Advent. Wir hören unsere wunderschönen deutschen Lieder und wir erinnern uns an die Zeit Weihnachtens als eine schöne Zeit. Und hier kommt dieser Text und es geht um Hinwendung zu Gott, um Buße, Abkehr von Altem. Diese Hinwendung zu Gott, die Buße, ist etwas, das wir als evangelische Christen im Advent ja gerne aufnehmen und auch als einen Teil unserer Identität verstehen. Wir wollen uns Gott zuwenden. In der Tat hat man auch in der alten Kirche diese Adventszeit immer als eine Bußzeit, eine Zeit des Fastens, die erst mit dem Weihnachtstag beendet wurde, begangen. Diese Hinwendung zu Jesus, zu Gott ist nötig, dringend nötig. Schon ist die Axt an die Wurzel des Baumes gelegt. Schon kommt der, der nicht mit Wasser, sondern mit Feuer taufen wird, der die Spreu vom Weizen trennen wird. Die drastischen Bilder, die folgen, machen das deutlich. Und deshalb nutze ich diesen Adventssonntag und diesen Text, Sie zu fragen, was für persönliche Erfahrungen von der Hinwendung zu Gott, von der Buße, Sie in Ihrem Leben gemacht haben. Waren es Monate oder bestimmte Tage oder Wochen, die Sie im Rückblick als Buße, als Hinwendung zu Gott verstehen? Oder war es eine bestimmte Zeit, die Krankheit eines Angehörigen oder die Abwesenheit eines Familienmitgliedes, das Sie dazu bewogen hat, sich nochmal ganz neu auf Gott einzulassen? Was nehmen Sie mit aus solchen Zeiten der Hinwendung zu Gott? Waren es nur Dürrezeiten oder gab es Dinge, die Sie als positiv empfunden haben, die Sie in der mittleren, im mittelfristig sehr bewegt und geprägt haben? Oder war es ein bestimmtes Gebet, eine bestimmte Geste oder ein Bibelvers, der Sie immer wieder der Sie neu in Ihrem Verhältnis zu Gott definiert hat, mit dem Sie Ihre Buße verbinden, Ihre Hinwendung zu Gott? Ich will hier heute keine persönliche Erfahrung anfügen, sondern eher eine kollektive Erfahrung, die sich morgen zum 40. Mal jährt. An dem 40. Jahrestag dieses, eine der Erfahrungen der deutschen Politik, die man freilich aus westlicher Perspektive wohl als eine gelungene Form der Buße, der reuevollen Hinwendung zum anderen verstehen kann. Es ist also keine Hinwendung sozusagen zu Gott, sondern eine Hinwendung zu einer anderen kollektiven Größe in einer demütigen Geste. Das Ereignis, das mir als Kind noch bewusst ist, verschrien bei vielen Konservativen im Südwesten Deutschlands, wo ich aufwuchs, gefeiert bei vielen progressiveren Linken, jährt sich also morgen zum 40. Mal. Vor genau 40 Jahren, am 6. Dezember 1970, fiel der Bundeskanzler Willy Brandt spontan in Warschau bei einer politischen Feier auf die Knie. Willy Brandt legte als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland vor dem Ehrenmal der Helden des Ghettos in Warschau einen Kranz nieder. Nach dem Richten der Kranzschleife verharrte er nicht wie üblich stehend, sondern er kniete einige Zeit schweigend nieder auf dem Boden. Er hob sich wieder und ging dann an der Spitze seiner Delegation fort. Diese Geste der Demut war für alle überraschend, für die Delegation, die Gastgeber und für die Öffentlichkeit. Am gleichen Tag wurde der Warschauer Vertrag unterzeichnet, der die Unverletzlichkeit der faktischen polnischen Grenzen anerkannte. International wurde die Geste als Bitte um Vergebung gewertet und ebnete der Ostpolitik den Weg, für die dann Willy Brandt 1971 den Friedensnobelpreis zuerkannt bekam. Wie gesagt, dieser Kniefall Brandts vor 40 Jahren hat eine wichtige Rolle bei der Entspannung zwischen den Blöcken gespielt. Eindeutig war aus der Westperspektive Brandt derjenige gewesen, der die Ostpolitik auf eine neue Ebene gebracht hat. 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Freilich ist diese Geste Willy Brandts eine politische Geste, aber sie ist wichtig, dass sich in der gegenwärtigen Welt sie sich als eine Art Bußhandlung erkennen lässt. Man kehrt zurück zu dem, von dem man sich entfernt hat. Man kehrt zurück und erinnert sich an das, was man getan hat. Das war gut, das war nicht gut. In diesem Fall war ein Kniefall nötig. Und man öffnet im Gestus des Eingeständnisses der eigenen Schuld den Raum für eine Zukunft, eingedenk aller bisherigen Fehler. Und so, denke ich, ist dieser Gestus des Niederfallens angesichts der Opfer des Warschauer Ghettos eine großartige Geste, ein Symbol für das, was Buße für uns bedeuten kann im Verhältnis zu Gott. Wie wir vor Gott niederfallen können, welche Fehler wir vielleicht bereuen und welche neuen Wege wir einschlagen möchten. Liebe Gemeinde in Neperville, es gäbe noch viel zu sagen über den Text Matthäus 3. Hier stehen wir am zweiten Advent des Jahres 2010 und wir denken darüber nach, wie schwer es für Jesu Zeitgenossen war, ihn recht einzuschätzen. Als Lehrer, als Prophet und dann später auch als Messias zu verstehen, und wie schwer es war, diese anderen Messias-Anwärter oder Propheten-Anwärter von ihm abzuheben. Wir sehen, wie unterschiedlich die Evangelisten Jesus gezeichnet haben, als Lehrer, als Heiler von Krankheiten, als das Passahlamm, als den Messias. Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir unsere eigene Beziehung zu diesem Jesus und heute insbesondere zu ihm als Lehrer finden. Und ich wünsche uns, dass wir in unseren Tagen die rechte Form der Hinwendung zu Gott finden, der Buße oder Umkehr zu Gott.